NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. April 1884. Südwestafrika wird zur ersten deutschen Kolonie.
Deutsch-Südwestafrika 1904.
Meldung von der Spitze. 600 Meter vor uns zeigen sich feindliche Herero-Banden. Langsame Schützenfeuer!
Was in einem zeitgenössischen Hörbild als heldenhafter Kampf der Deutschen gegen wilde Schwarzafrikaner dargestellt wird, war in Wirklichkeit alles andere als heldenhaft.
Es war Mord. Sie haben unsere Völker ermordet. Sie sagten, lösch die Nama aus, lösch die Herero aus.
Die Verbrechen der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia sind für Ida Hofmann und andere Vertreter der Nama und Herero sehr präsent. Im Bewusstsein der deutschen Gesellschaft spielen sie hingegen kaum eine Rolle. Ja, sogar, dass Deutschland überhaupt einmal Kolonialmacht war, ist heute vielen unbekannt.
Es ist nicht im allgemeinen Bewusstsein, dass Deutschland Kolonien hatte. Und wenn, dann scheint es auch so lange her, dass das keine Dringlichkeit im allgemeinen Selbstverständnis hat. Also ich würde sagen, es ist eigentlich fast nicht präsent.
Sagt Sebastian Konrad, Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Eine Erklärung für die vergessene Kolonialgeschichte Deutschlands mag sein, dass das Deutsche Reich nur verhältnismäßig kurz ein Player im globalen Spiel des Kolonialismus war. Während sich andere europäische Staaten bereits seit dem 15. Jahrhundert Länder am anderen Ende der Welt einverleibten, wurde das Deutsche Reich erst in den 1880er Jahren Kolonialmacht und blieb es nur 3 Jahrzehnte lang.
Der wichtigste Grund ist sicherlich, dass das Deutsche Reich als Nationalstaat ja überhaupt erst seit 1871 besteht, und das hat dann auch einen späteren Eintritt in die Kolonialpolitik zur Folge. Es war eine Form des Wettbewerbs auf verschiedenen Ebenen. Es ging einerseits um geopolitischen Einfluss, es ging auf jeden Fall auch einfach um das Prestige. Es waren aber auch militärische Sicherheitsfragen involviert, nicht zuletzt aber auch die ganz klar ökonomischen Interessen.
Vor allem das Bürgertum ist von der Idee deutscher Kolonien begeistert. Doch Reichskanzler Otto von Bismarck steht dem äußerst skeptisch gegenüber.
Er war nicht der Meinung, dass sich das wirtschaftlich rechnen würde. Er war aber auch der Meinung, dass das alle möglichen außenpolitischen Probleme mit sich bringen würde. Und dazu war er jedenfalls in den frühen 1880er Jahren noch nicht bereit.
So sind es vor allem Geschäftsleute, die die Vorstöße ins Koloniale wagen. Aus Abenteuerlust, nationaler Begeisterung und weil sie sich von der Ausbeutung fremder Länder Reichtum versprechen. Wie der Tabakhändler Adolf Lüderitz aus Bremen. Anfang der 1880er Jahre fasst Lüderitz den Entschluss, Land in Afrika zu erwerben. Europäische Mächte sind damals gerade eifrig damit beschäftigt, den Kontinent untereinander aufzuteilen. Doch noch gibt es weiße Flecken auf der Landkarte, sprich Gegenden, die noch kein Europäer für sich beansprucht. Für einen dieser Flecken interessiert sich Lüderitz.
Das von mir ins Auge gefasste Land liegt zwischen dem 26. und 29. Grad südlicher Breite. Das Land ist auf einige Meilen von der Küste in das Innere sandig und steril, und zwar bis zu den Hügelreihen. Hinter diesen Hügeln beginnt fruchtbares Land. Die Eigentümer desselben sind die Nama, von deren Häuptlingen ich das Besitzrecht erwerben werde. Wie ich ferner höre, sollen die im Namaland liegenden Berge teilweise reich an Kupfer und Silber sein. Sollte sich ergeben, dass es der Mühe lohnt, so würde ich Arbeiter heranzuziehen wissen, um Minen anzulegen und auszubeuten. Dazu kann ich nur gelangen, wenn ich den Schutz der deutschen Flagge genieße, um welchen ich hierdurch wiederholt ergebenst bitte.
Doch die Bitte von Adolf Lüderitz an die Behörden des Deutschen Reichs bleibt unerhört. So ergreift Lüderitz ohne Schutzzusage die Initiative. 1883 entsendet er seinen Angestellten Heinrich Vogelsang zu jenem Landstrich im Südwesten Afrikas, der heute Namibia heißt. Vom Häuptling des dort ansässigen Nama-Stamms kauft Vogelsang für ein paar hundert britische Pfund und Gewehre die Bucht von Angra-Pekena. Außerdem das umliegende Land im Umkreis von 5 Meilen und wenig später einen 20 Meilen tiefen Küstenstreifen vom Fluss Oranje bis zum 26. Grad südlicher Breite. Lüderitzland wird die Gegend nun heißen. Die einheimische Bevölkerung wird bei dem Handel bewusst betrogen.
Im Vertrag zwischen Lüderitz und den Nama ist von Meilen die Rede. Selbstverständlich gehen die Nama davon aus, dass damit englische Meilen gemeint sind, die allgemein gebräuchlich sind. Nach Vertragsschluss beruft sich Lüderitz jedoch darauf, dass im Vertrag von deutschen Meilen die Rede ist. Eine Maßeinheit, die mehr als viermal so lang ist wie die englische Meile. Sein Meilenschwindel bringt Lüderitz in der Nachwelt den Spitznamen Lügenfritz ein.
Der Unternehmergeist des Bremer Kaufmanns beeindruckt Bismarck. Auch, dass das Thema Kolonialismus im deutschen Bürgertum auf immer mehr Interesse stößt, entgeht dem Reichskanzler nicht. Besonders, da in Kürze Wahlen anstehen. Und so stellt Bismarck am 24. April 1884 offiziell klar, dass Lüderitzland unter dem Schutz des Deutschen Reichs steht.
Zufolge weiterer Nachrichten aus Kapstadt bezweifeln die dortigen Behörden, dass die Landerwerbungen und Geschäfte des Herrn Lüderitz nördlich vom Oranjefluss auf den Schutz des Reiches Anspruch haben. Ich habe deshalb den kaiserlichen Konsul in Kapstadt angewiesen, amtlich keine Zweifel darüber zu lassen, dass dies der Fall ist.
Es ist die Geburtsstunde der ersten deutschen Kolonie, Deutsch-Südwestafrika. Und für den kaiserlichen Schutz ist es höchste Zeit, denn die Briten, die sich das benachbarte Südafrika einverleibt haben, sind auf die Aktivitäten von Lüderitz aufmerksam geworden. Bislang hatten sie nur deshalb keinen Anspruch auf das Land jenseits des Oranjeflusses erhoben, weil sie es für völlig wertlos hielten.
Als die Deutschen von dem Land im Südwesten Afrikas Besitz ergreifen, leben dort etwa 200.000 Afrikaner. Sie gehören verschiedenen Völkern an, wie den Ovambo, den Damara, den Nama und den San. Die meisten Einheimischen gehören jedoch zum Volk der Herero, das von der Viehzucht lebt und hierfür die wenigen fruchtbaren Gegenden des Landes nutzt.
Der deutsche Kolonialismus nimmt schnell an Fahrt auf. Es entstehen weitere Kolonien in anderen Teilen Afrikas sowie im Pazifik. Adolf Lüderitz erlebt davon nur noch wenig. 1885, zwei Jahre nach dem Erwerb von Lüderitzland, überschreibt er seinen Besitz an die frisch gegründete Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, weil er pleite ist. Ein Jahr danach kommt er bei einer Erkundungsfahrt auf dem Oranjefluss ums Leben. In Deutsch-Südwestafrika halten zu dieser Zeit immer mehr deutsche Siedler und Schutztruppen Einzug, die die einheimische Bevölkerung entrechten.
Die Rhetorik der damaligen Zeit war, dass man dort gewissermaßen wie Eltern zu Kindern oder wie Lehrer zu Schülern sich verhält und den einheimischen Bevölkerungen helfen möchte auf dem Weg in eine moderne, aufgeklärte, rationale Zukunft. Gleichzeitig aber war der Rassediskurs in Europa ungeheuer tief verwurzelt, der tendenziell davon ausging, dass zwischen verschiedenen Rassen, also insbesondere zwischen Afrikanern und Europäern, grundsätzliche Unterschiede bestehen.
Zum Erstaunen der Weißen verspüren die einheimischen Schwarzen keinerlei Lust, sich von einfallenden Europäerhorden wie Kinder behandeln zu lassen. Umso weniger, als die Deutschen ihnen durch Inbesitznahme der wenigen fruchtbaren Gebiete zunehmend die Lebensgrundlage entziehen.
Sich gewissermaßen in die Enge gedrängt fühlend, begannen dann lokale Gruppen Herero und dann später auch Nama mit dem Widerstand gegen die deutsche Präsenz.
1904, 20 Jahre nach Beginn der deutschen Kolonialherrschaft in Südwestafrika, eskaliert die Situation. Der vom Kaiser mit der Lösung des Problems beauftragte Generalleutnant Lothar von Trotha spricht einen Vernichtungsbefehl gegen die aufständigen Schwarzen aus.
Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen.
In der Schlacht am Waterberg lässt von Trotha die Herero gnadenlos niedermetzeln. Wer überlebt, wird in die Wüste getrieben und verdurstet. Schwarze, die noch immer nicht folgsam sind, werden in sogenannte Konzentrationslager gebracht. Zwangsarbeitslager, die kurz zuvor von den Briten im Burenkrieg erfunden und von anderen Kolonialmächten kopiert wurden. Auch dort und bei weiteren Kämpfen sterben in den folgenden Jahren viele Schwarze, vor allem Herero und Nama.
Historiker schätzen, dass der deutschen Kolonialmacht rund 60.000 Herero und 10.000 Nama zum Opfer fielen. 80% der damaligen Herero und 50% der damaligen Nama-Bevölkerung. Es ist der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts.
Als in Deutsch-Südwestafrika 1908 Diamanten gefunden werden, drängen weitere weiße Abenteurer in das Land. Doch das deutsche Diamantenfieber dauert nur wenige Jahre. Denn mit dem Ersten Weltkrieg verlieren die Deutschen ihre sämtlichen Kolonien und Schutzgebiete. Auch Deutsch-Südwestafrika, das 1915 von den britischen Truppen der Südafrikanischen Union erobert wird. Nach dem Krieg wird das Land als Mandatsgebiet des Völkerbunds ganz offiziell unter die Verwaltung Südafrikas gestellt.
Insofern wird man fast sagen können, dass Namibia in den nächsten Jahrzehnten eine südafrikanische Kolonie gewesen ist, mit allen Begleiterscheinungen, die das mit sich brachte, Stichwort Apartheid-Regime. Formal unabhängig ist Namibia erst 1990 geworden, nach einem langen Unabhängigkeitskrieg.
In Deutschland hat man zu dieser Zeit die eigene koloniale Vergangenheit schon längst erfolgreich verdrängt. Da Straßen nach Verbrechern der Kolonialzeit benannt sind, stört damals niemanden. Und auch nicht, dass in Museen Schädel von Herero und Nama lagern, die Kolonialisten als Andenken und zum Zweck der Rasseforschung mit nach Deutschland brachten.
In Deutschland ist sozusagen der Erinnerungshaushalt bis 1990 im Grunde fast ausschließlich durch den Holocaust bestritten worden. Während die anderen westlichen Länder in zum Teil ja blutigen Dekolonisierungskriegen befangen waren, hat die Bundesrepublik im Grunde so eine Art von Selbstverständnis entwickelt, der zufolge Deutschland seine Kolonien eben sehr früh abgegeben und deshalb auch viel weniger befleckt war.
Erst in den 2000er Jahren ändert sich langsam die Einstellung der deutschen Politik gegenüber diesem Thema. Nicht zuletzt, weil sich die Nachfahren der Herero und Nama nun unüberhörbar in Erinnerung bringen.
Es ist höchste Zeit, dass Deutschland sich seiner moralischen, politischen und rechtlichen Verantwortung stellt,
sagt Wekwi Rukoro, Rechtsanwalt und Oberhaupt der Herero. Seine Forderung?
In short, justice.
Gerechtigkeit.
Wiedergutmachung.
In welcher Weise auch immer.
In some shape or another.
Doch bis heute tut sich die Bundesrepublik Deutschland schwer mit der kolonialen Vergangenheit. Erst im Jahr 2015 fällt seitens der deutschen Politik erstmals das Wort Völkermord für den Genozid an den Herero und Nama. Auch mit finanziellen Wiedergutmachungen ist man zurückhaltend. Zwar gibt es inzwischen Verhandlungen, doch diese finden mit dem Staat Namibia statt. Da dort, bedingt durch den deutschen Völkermord, heute andere afrikanische Stämme dominieren, sitzen weder Herero noch Nama mit am Verhandlungstisch. Was Vertreter der beiden Völker, wie Esther Uchiwa Munyangwe, empört.
Es kann doch nicht ohne uns über uns verhandelt werden. Die Herero und Nama müssen Teil des Verhandlungsprozesses sein.
Während in der Politik die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit begonnen hat, fehlt in der Gesellschaft noch immer ein breites Bewusstsein darüber. Dabei beherrschen Bilder aus der Kolonialzeit bis heute unser Denken. Historiker Sebastian Konrad.
Schon die Debatte über afrikanische Flüchtlinge versus Flüchtlinge aus Syrien. Da ist ja mit Händen zu greifen, dass da auch die Vorstellung von ethnischen, / rassischen Unterschieden eine riesige Rolle spielt. Und natürlich hat das auch was mit der Kolonialvergangenheit und der Kolonialgeschichte zu tun.
Besonders pikant daran, dass Menschen heute aus wirtschaftlichen Gründen von Afrika nach Europa flüchten, daran tragen Deutschland und andere ehemalige Kolonialmächte eine nicht unbedeutende historische Mitschuld.
Die Fiktion ist, dass diese Gesellschaften für sich selber zuständig sind und wenn sie nicht auf die Beine kommen, dass ihre eigene Schuld ist, dass aber nicht gesehen wird, dass eine Reihe von Ungleichheiten in unsere heutige Weltordnung eingebaut sind, die im Grunde aus dieser Kolonialzeit noch stammen.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an das sogenannte Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika, das am 24. April 1884 zur ersten deutschen Kolonie wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.